Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast bei AgrarScience Wissen Kompakt der HPLF Raumberg Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und gemeinsam mit Ihnen tauchen wir ein in ein faszinierendes Thema, das für die Artenvielfalt in unserer Kulturlandschaft von zentraler Bedeutung ist: Magerweiden und ihre Rolle für die Biodiversität. Ich freue mich sehr, dazu einen ausgewiesenen Experten begrüßen zu dürfen. Dr. Andreas Bohner leitet bei uns die Abteilung Umweltökologie und er ist ein Fachmann, wenn es um pflanzliche Biodiversität im Grünland geht. Dr. Bohner wird uns erklären, warum Magerwiesen so wertvoll sind, welchen Herausforderungen sie ausgesetzt sind und wie ihre Erhaltung zur Förderung von Flora und Fauna beiträgt. Lieber Andreas, herzlich willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung.
Andreas, vielleicht zu Beginn, was versteht man einerseits unter Biodiversität und andererseits unter Magerweiden?
Also Biodiversität ist ganz generell die Vielfalt des Lebens. Es gibt hier verschiedene Ebenen. Man versteht darunter die Vielfalt an Arten, die Vielfalt an Lebensräumen, die genetische Vielfalt und die funktionelle Vielfalt.
Das betrifft jetzt sowohl den tierischen Bereich und auch den pflanzlichen Bereich.
Also zum Beispiel funktionelle Vielfalt, dass man das versteht. Das Gras hat innerhalb des Graslandes eine andere Funktion. Es liefert Ertrag, während die Kleearten beispielsweise eiweißreiches Futter liefern und für die Luftstickstoffbindung verantwortlich sind. Also das ist der Unterschied. Das ist das wesentliche Kennzeichen der funktionalen Vielfalt.
Und jetzt gibt es ja sozusagen bei der Biodiversität die Alpha, die Beta und die Gamma-Biodiversität im pflanzlichen Bereich. Vielleicht kannst du uns das auch ein bisschen erklären.
Ja, also die Alpha-Diversität, das ist im Prinzip die Artenzahl in einem Pflanzenbestand oder die Artenzahl auf einer definierten Fläche.
Das heißt, ich habe da eine Fläche, die ist 10 mal 10 Meter groß.
Genau.
Und dann schaust du, wie viele Arten findest du an Pflanzen und klassifizierst sie auch noch nach so biodiversitätswertvollen Arten und so, oder?
Genau. Das ist also, noch einmal, Alpha-Diversität ist die Artenzahl pro Pflanzenbestand, zum Beispiel Artenzahl in einer Magerweide, beziehungsweise Artenzahl auf 100 Quadratmeter.
Okay.
Beta-Diversität, das ist im Prinzip die Zahl an Pflanzengesellschaften in einem Raum. Das ist für die gesamte Biodiversität sehr wichtig. Also eine Kulturlandschaft, wo es unterschiedliche Lebensräume gibt, die entstehen vor allem durch eine unterschiedliche Bewirtschaftungsform, Maat, Beweidung, durch unterschiedliche Intensitäten, intensiv beweidet, weniger intensiv beweidet, entsteht eine hohe Lebensraumvielfalt. Und das ist natürlich ganz wesentlich. Das war die Beta-Diversität und die Gamma-Diversität. Das ist die Gesamtartenzahl in einem Landschaftsraum. Und wenn ich natürlich sehr viele Lebensräume habe ich auch eine hohe Gamma-Diversität.
Gut, wir reden ja heute viel über die pflanzliche Biodiversität, aber die pflanzliche Biodiversität ist ja dann wieder ganz wichtig für die tierische Biodiversität, weil natürlich die jeweiligen Tiere, wenn ich an Schmetterlinge denke zum Beispiel, und die Raupen vor allem dann bestimmte Pflanzen brauchen, um Nahrung zu finden.
Da gibt's, ja, das ist vollkommen richtig, da gibt's eine Faustregel: auf eine Pflanzenart sind etwa 10 Insektenarten gebunden.
Okay, okay. Das heißt, je mehr Pflanzenarten wir in die Region, auf eine Wiese bringen, auf eine Weide, umso besser ist es im Schnitt für die Biodiversität, auch im tierischen Bereich.
Genau so ist es.
Und jetzt Magerweiden.
Magerweiden. Ja, also Magerweiden sind einmal dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht gedüngt werden oder nur sporadisch gedüngt werden. Das heißt, ein wesentliches Kennzeichen ist ein nährstoffarmer Boden. Daraus folgt eine niedrige oberirdische Biomasse, also der Ertrag ist so im Schnitt um die 3000 Kilogramm Trockenmasse pro Hektar.
Und ja.
Und ja, natürlich. Es ist also ein niedrigwüchsiger Pflanzenbestand. Dann der Viehbesatz, die Besatzdichte ist sehr wichtig, also die bewegt sich ungefähr, also wenn es extensiv genutzt ist, zwischen 0,5 und 1,0 GVE pro Hektar.
Das heißt, die Tiere düngen natürlich die Fläche und ein bisschen was kommt natürlich auch über Niederschläge herein oder über die Symbiose.
Genau, das ist richtig. Also diese Magerweiden haben mehr oder weniger einen geschlossenen Nährstoffkreislauf. Etwas hereinkommen dort, du hast es erwähnt, das ist also einmal der Nährstoffeintrag über die Atmosphäre im Regen, sagen wir bei uns ungefähr 10 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr. Was man vielleicht nicht vergessen sollte, Magerweiden, die im Waldbereich sind, da ist auch Laub im Herbst, das eingetragen wird, ist also ein kleiner zusätzlicher Nährstoffeintrag. Das Wesentliche ist es allerdings, dass innerhalb der Weidefläche natürlich die Nährstoffe nicht gleichmäßig verteilt werden, sondern unterschiedlich verteilt werden, aber das ist auch ein Grund, aber auf das werden wir noch eingehen, warum diese Magerweiden so artenreich sind, weil wir auf diesen nährstoffarmen Boden immer wieder punktuell Nährstoffanreicherungszonen haben, also Kuhfladen, Geilstellen, wo auch nährstoffreichere, also Pflanzen, die nährstoffreicheren Boden benötigen, wachsen können. Also Magerweiden sind unter anderem deswegen auch so artenreich, weil wir eine höhere Standortsvielfalt haben, weil wir zum einen einmal einen nährstoffarmen Boden haben, das heißt wenig oberirdische Biomasse, viel Licht kommt zum Boden. Wir haben in der Regel also sehr, sehr viel mehr Lichtpflanzen als Schattenpflanzen, also der Artenpool ist viel größer, deswegen sind Magerweiden so artenreich. Und dann kommt eben noch dazu, dass wir eben diese Mikrostandorte haben, wo dann spezielle Nährstoffzeiger auch zusätzlich vorkommen können.
Du hast den Standort schon ein bisschen angesprochen, wo finden wir Magerweiden jetzt da? Von wie wichtig ist die Bodenmächtigkeit, wie wichtig ist das Wasser, die Ausrichtung und wo findet man für Magerweiden in Österreich? Das vielleicht zum Schluss jetzt.
Also Magerweiden sind natürlich bevorzugt im Berg- und Hügelland bei uns vorzufinden. Magerweiden finden wir auf Böden mit niedrigem Ertragspotenzial. Das heißt, das Ertragspotenzial ist gegeben durch den Boden und durch das Klima. Also wenn das Klima nicht passt, wenn es zu kalt ist, wenn es zu wenig regnet, also zu wenig Niederschlag, wir sagen in Österreich, Trockengebiete sind bei einer Niederschlagsmenge unter 700 mm, dann kann ich keine intensive Graslandbewirtschaftung betreiben. Also das Klima gibt einmal das vor und dann natürlich der Boden. Wenn ich einen sehr seichtgründigen Boden habe, der wenig Wasser speichern kann, kann ich auch keine intensive Graslandbewirtschaftung betreiben. Und das Relief spielt natürlich auch eine Rolle. In steilen Hanglagen kann ich auch nicht intensiv bewirtschaften. Ich kann nicht schwere Tiere dort auftreiben. Also Magerweiden sind für die klassischen Grenzertragsböden oder ich würde eher sagen für Standorte mit niedrigem Ertragspotenzial prädestiniert.
Das heißt, wir finden aber Magerwein schon auch in den Trockenregionen, wenn natürlich. Ich an den Neusiedlersee denke, natürlich. Weil du am Anfang gesagt hast, Berggebiet und Hügel, also es gibt sie durchaus auch in den flachen
richtig.
Regionen, wenn es trocken wird, dort ist auch das Wasser.
Richtig, vollkommen richtig. Ich habe nur gesagt, schwerpunktmäßig sind sie in Berg und Hügel, vollkommen richtig, auch in Trockengebieten gibt es natürlich diese Magerweiden und dort sind sie aus meiner Sicht besonders wichtig, weil sie auch das Landschaftsbild beleben. Vor allem in diesen Ackerbaugebieten ist es für das Landschaftsbild ganz wichtig, wenn auch ein Grasland, sprich eine Magerweide vorkommt.
Und natürlich für die Biodiversität.
Für die Biodiversität sowieso auch, aber jetzt wollte ich mal bewusst nur mal das Landschaftsbild.
Für uns Menschen sozusagen, fürs Landschaftsbild.
Natürlich, also die Menschen, da gibt es soziologische Studien, die haben gesagt, oder die Gesellschaft findet eine Landschaft, die aus verschiedenen Vegetationstypen besteht, die unterschiedlich intensiv bewirtschaftet wird, die gilt als attraktiv, die sehr strukturreich ist, also wo es Bäume gibt, wo es Sträucher gibt, wo es Offenflächen gibt, wo es kleine Waldinseln gibt, das ist die attraktive Kulturlandschaft. Während eine eintönige Ackerbaugebiete, also und Waldflächen oder Waldflächen aus der Sicht der Landschaftsästhetik schlechter bewertet wird.
Und natürlich auch, das wissen wir auch, vielleicht können wir über das ein bisschen reden, wenn Magerweiden nicht mehr beweidet werden und vielleicht zum Wald übergehen, dann verändert sich ja auch die Biodiversität auf dieser Fläche.
Danke für diese Frage. Ich will jetzt nicht Wald gegen Grasland ausspielen, aber eines ist mir schon ein Anliegen. Es gibt in Mitteleuropa mehr Graslandpflanzen als Waldpflanzen und es gibt sehr viel mehr Lichtpflanzen als Schattenpflanzen. Und das sind die zwei Gründe, warum Offenlandökosysteme, wenn sie nicht zu intensiv bewirtschaftet werden, also Graslandökosysteme, immer artenreicher sind als Waldökosysteme. Und was jetzt die Pflanzenvielfalt anbelangt. Ja. Aber auch im tierischen Bereich.
Ja, wie du es vorher gesagt hast, ja, pro Pflanze ungefähr, ja, 10 Tiere, ja, dann kommt, ist das verständlich.
Ja.
Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang das Spiel des Futterfressens, des Kotausscheidens der Tiere, dass das abgestimmt ist auf die Fläche?
Das ist natürlich insofern wichtig, als wenn ich, also es gibt eine klassische Theorie, das ist die Intermediate Disturbance Hypothesis, also die besagt nichts anderes als bei mittlerer Störungsintensität ist die Artenvielfalt generell am höchsten.
Zwischenfrage, was verstehst du unter Störungsintensität? Fressen, dass sozusagen Tiere sich dort aufhalten, etwas fressen, Kot absetzen, Fußtritte auf so kleinflächige Bodenöffnungen entstehen, das versteht man unter Störung?
Man muss da unterscheiden, es gibt Stress und Störung, wenn ich kurz aushole. Beides hat für die Artenvielfalt enorme Bedeutung. Ich fange vielleicht zuerst einmal mit dem Stress an und gehe aber dann auf die Störung ein. Stress, das sind abiotische Faktoren, beispielsweise Kälte. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die Vegetation auf den Hochalmen artenärmer ist, als in den tieferen Lagen, dort ist es kalt, da ist der Artenpool klein, deswegen ist dort die Alpha-Diversität immer geringer. Also Kälte wäre Stress. Dann Nässe wäre Stress.
Moorböden.
Genau, also Nässe ist zum Beispiel, bedeutet, wenn zu viel Wasser im Boden ist, ist zu wenig Luft. Die Pflanzenwurzel brauchen Sauerstoff zum Atmen und es können nur Spezialisten auf diesen nassen Standorten wachsen. Deswegen sind nasse Standorte generell artenarme Standorte. Okay. Und das Letzte noch, Säurestress ist auch was ganz Wesentliches.
Also der pH-Wert im Boden.
Genau, wenn der pH-Wert sehr niedrig ist, also ich habe zum Beispiel erlebt im Wechselgebiet, das in meiner langen Karriere also einen pH-Wert von 2,9. Sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist eine extreme Situation, ein extremer ökochemischer Stress. Dort kann nur mehr noch der Bürstling wachsen. Da entstehen, obwohl das sehr extensiv beweidet ist, obwohl da nie gedüngt wird, extrem artenarme Pflanzengesellschaften, weil nur der Bürstling dort wachsen kann und ein paar andere Spezialisten. Und daher entstehen da artenarme Ökosysteme. Also das ist einmal Stress. Und jetzt komme ich zu deiner Frage zurück. Was ist Störung? Störung ist, es kommt eigentlich aus dem Englischen, wird das übersetzt. Ich habe keine Freude mit der Bezeichnung Disturbance. Das ist halt Störung. Störung meint in diesem Zusammenhang Entfernung von oberirdischer Biomasse durch Maat und Beweidung. Mhm. Und auch da ist es eine mittlere Störungsintensität optimal für die Biodiversität. Wenn ich keine Störung habe, das heißt,
der Nutze,
wenn man mal so keine Störung habe, also keine Maat oder Beweidung, habe ich eine niedrigere Biodiversität, vor allem Pflanzenvielfalt. Warum? Weil dann einzelne Pflanzenarten in die Höhe wachsen.
Ja, Kampf ums Licht, die mächtigen dominieren.
Genau. Sie beschatten und dadurch verschwinden die ganzen Lichtpflanzen, das gibt ja viel mehr, und nur einige wenige Pflanzen dominieren. Also bei fehlender Maat oder Beweidung sinkt die Pflanzenvielfalt relativ rasch ab, weil nur einige wenige Hochstauden überleben können. Bei der Tierwelt ist es ein bisschen komplizierter, hängt natürlich von den Tierarten und Gruppen ab. Die nimmt kurzfristig einmal zu, aber langfristig auch wieder ab. Ja? Also keine Störung ist schlecht für die Biodiversität. Andererseits bei hoher Störungsintensität, also wenn Übernutzung, wenn ich natürlich die Pflanze ständig abmähe, ständig abfresse, Auch da wird der Pool an Arten immer kleiner. Es gibt also dann nur mehr noch wenige Arten, die das aushalten. Die vermehren sich dann. Da gibt es das ökologische Grundprinzip, das sagt, je variabler die Lebensbedingungen sind, sprich eine Weide, eine Magerweide, haben wir variable Lebensbedingungen, desto artenreicher ist die Biozönose. Und je extremer die Lebensbedingungen sind, desto artenärmer, aber individuenreicher wird die Biozönose. Dann können eben nur einige wenige Spezialisten überleben. Haben wir zum Beispiel eine Übernutzung, ein Beispiel war die einjährige Rispe beispielsweise, die breitet sich dann aus und bildet einen Dominanzbestand, weil nur die das aushält, während alle anderen verschwinden. Also so hängt das zusammen.
Wie wichtig ist das, der Wasserhaushalt hinsichtlich Magerweiden, dass sich welche ausbilden? Finden wir auf Moorstandorten Magerweiden?
Nein, jetzt kommen wir wieder auf den Stress zurück. Also wir haben da folgende Erscheinung. Relativ artenarm sind natürlich diese Nassstandorte. Ich habe schon früher erwähnt, dort herrscht, das Problem ist nicht das Wasser für sich, sondern zu viel Wasser bedeutet zu wenig Sauerstoff. Es ist eher der Sauerstoffmangel. Dann können nur einige wenige Spezialisten überleben. Da ist die Artenzahl relativ gering. Also Moore zum Beispiel sind durch eine geringe Alpha-Diversität an Gefäßpflanzen charakterisiert. Das heißt aber nicht, dass sie naturschutzfachlich keinen Wert haben.
Ja, das sind halt Spezialisten. Pflanzen, ganze Spezialisten. Ja,
aber die Artenvielfalt ist gering. Dann bei extremen Trockenrasen ist die Artenvielfalt auch nicht mehr so groß, weil einfach der Orten der Pool kleiner wird. Vor allem diese Halbtrockenrasen beziehungsweise diese beweideten Halbtrockenrasen, das sind die artenreichsten Lebensräume in Österreich und generell in Mitteleuropa. Ich will nur ein Beispiel erwähnen, das ist vielleicht in dem Zusammenhang auch entscheidend. Man hat untersucht, was sind artenreiche Ökosysteme. Und da wurde festgestellt, auf einer Fläche von 100 Quadratmeter sind in Europa Pflanzengesellschaften artenreich, wenn mindestens 50 verschiedene Gefäßpflanzen, Moose und Flechten vorkommen.
Warum sagt man immer Gefäßpflanzen nur als Zwischen?
Naja, Gefäßpflanzen sind die Pflanzen, die sich über Samen, also die sich vor allem über Samen vermehren und Farn und Blüten und Farnpflanzen über Sporen. Okay. Also das ist also zwei das große Gruppe. Und wenn wir jetzt an die Grasland Pflanzengesellschaften hernehmen, da stehen an oberster Stelle die beweideten und gemähten Halbtrockenrasen. Da kommen wir auf die Hälfte der Fläche, also nicht 100 Quadratmeter, sondern nur 50 Quadratmeter, ohne Moose und Flechten auf 70, 80 Arten. Die artenreichste Graslandgesellschaft, die ich festgestellt habe, das ist wahrscheinlich wirklich spitze, das war die Bockhorner Wiesen, das ist das Muttergestein Kalkklimaschiefer, das ist Bergmattfläche oder extensiv beweidete Fläche, da kommen wir auf 50 Quadratmeter, auf die Hälfte der Fläche, auf 96 nur Gefäßpflanzen, also ohne Moose und Flechten. Mhm. Ja, dann vielleicht in dem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, was ist der Olympiasieger, was Pflanzenvielfalt anbelangt. Das ist auf kleinem Blattgröße nicht der tropische Regenwald, sondern das ist ein Grasland in Argentinien. Okay. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr so im Kopf. Ich glaube, auf einen Quadratmeter 70 oder 80 Arten. Also das Grasland zählt weltweit gesehen zu den artenreichsten Ökosystemen. Nur auf einer großen Fläche ist der tropische Regenwald noch größer. Aber auf kleiner Fläche ist es das Grasland.
Wenn wir jetzt bei den Magerweiden sind, wo sind wir da jetzt bei der Artenanzahl in etwa? Sind wir da bei den 90, 50, 90?
Also ich würde sagen, es hängt natürlich vom Standort ab. Also Magerweiden auf sauren Böden, die sind natürlich artenärmer. Ja? Also wenn der pH-Wert nur 3 oder 4 ist. Ich betone noch einmal, Arten, Reichtum und Artenarmut, natürlich ist das Düngerniveau wichtig, aber auch der pH-Wert, aber der pH-Wert ist wichtig. Aber generell, wenn wir jetzt von diesen Spezialfällen absehen, auf einem durchschnittlichen Standort, also ideal für die Artenvielfalt ist ein pH-Wert zwischen 6,2 und 5,0, da sind wir über 50 Arten. Okay. Also wir sind mit unseren Magerweiden auf nationaler, aber auch auf europäischer Ebene ganz vorne dabei.
Kann man Magerweiden, oder was sind so sehr interessante Orten auf Magerweiden, dass du dir uns ein bisschen näher bringst, die man sonst weniger findet in Österreich?
Da muss ich zuvor noch einen Schritt zurückgehen. Wir müssen unterscheiden zwischen Kalkmagerweiden und Silikatmagerweiden. Es ist so, in ganz Mitteleuropa gibt es mehr Kalkpflanzen als Silikatpflanzen. Deswegen sind alle Pflanzengesellschaften auf karbonathaltigen Böden immer artenreicher als auf silikatischen Böden, weil einfach der Pool größer ist. Und so typische Arten auf Kalkmagerweiden, das waren zum Beispiel verschiedene Enzianarten beispielsweise, die werden erstens einmal nicht gefressen, weil sie Bitterstoffe haben. Die profitieren jetzt immer wieder bei der Standortheterogenität von einzelnen Lücken, dort können die aufkommen. Dann verschiedene Distelarten, zum Beispiel die stängellose Distel, Circium acaule, dann Circium aeruferum, die Wollkopfkratzdistel. Also das sind einzelne Arten, die nicht gefressen werden. Die sind ganz typisch für Weiden. Dann Coeleria pyramidata, der deutsche Name.
Okay.
Tue ich mir jetzt noch ein bisschen schwer. Also es gibt da ganz typische Weidepflanzen. Also Weidepflanzen müssen natürlich den Tritt aushalten. Sie müssen das ständige Abfressen aushalten. In der Regel ist es so, dass Weidepflanzen Rosettenpflanzen sind. Also das heißt, die Blätter befinden sich an der Bodenoberfläche, weil sie dadurch geschützt sind. Weidepflanzen, ich habe schon erwähnt, haben Dornen oder Stacheln. Sie sind zum Teil auch Giftpflanzen, weil sie nicht gefressen werden. Sie haben harte Blätter beispielsweise. Sie sind aromatisch, werden daher ungern gefressen. Sie haben Bitterstoffe, das sind alles Schutzmechanismen der Pflanzen gegen dem Gefressenwerden.
Jetzt, Andreas, jetzt muss ich was Kritisches vielleicht fragen. Du hast das Wort Giftpflanzen gebracht, du hast das Wort Pflanzenarten Disteln gebracht, wo der Bauer vielleicht sagt, jetzt stellt es mir die Haare auf, weil die werden immer mehr in meiner Fläche und da muss ich wieder was tun. Das ist ja so, oder?
Ich bin da sehr dankbar für diese Frage. Man muss das jetzt aus der Sicht der Landwirtschaft und aus der Sicht des Naturschutzes sehen. Ich fange mal mit den Disteln an. Ich höre immer wieder, was soll ich gegen Disteln tun? Distel ist nicht gleich Distel. Da muss ich genau unterscheiden. Es gibt zum Beispiel Disteln, die nur zweijährig sind. Die sind aus der Sicht des Weidemanagements, des Unkrautmanagements, nicht das große Problem. Die sind ja nur zweijährig. Ja. Die kann ich zum Beispiel ausstechen. Da muss ich schauen, dass ich eine dichte, geschlossene Grasnarbe habe. Das sind weniger das Problem. Diese zweijährigen Distelarten, ich habe sie schon erwähnt, das war zum Beispiel die Wohlkopfkratzdistel auf Kalkmagerweiden. Die haben, jetzt komme ich wieder zum Naturschutz zurück, Disteln sind extrem wichtig für die Tierwelt. Sehr viele Insekten brauchen diese Disteln. Disteln sind für Vögel wichtig, also für die Tierwelt sind Disteln sehr wichtig. Problematisch sind die Disteln, die ausdauernde Distel, zum Beispiel die Kratzdistel. Also die sollte man wirklich sofort regulieren, bekämpfen, weil die wirklich ein Problem darstellt. Das Gleiche ist bei den Giftpflanzen. Erstens einmal immer die Anzahl macht es einmal aus, ja. Und dort muss man auch unterscheiden, ist diese Pflanze auf Samenvermehrung angewiesen oder wie die meisten Pflanzen kann sie sich sowohl generativ als auch vegetativ vermehren. Die Menge macht es aus. Also einzelne Pflanzen sind sicherlich nicht das Problem, aber solche samenvermehrende Pflanzen, die sich also oder vor allem Pflanzen, die gute Ausbreitungsmechanismen haben, die muss man selbstverständlich zurückdrängen. Das ist, ja,
das muss man im Auge behalten.
Das muss man im Auge behalten.
Kreuzkraut,
ja.
Oder?
Ja, zum Beispiel Jakobskreuzkraut, das ist eine typische Pflanze für extensiv genutzte Magerweiden. Die sollte man natürlich nicht aussammeln lassen. Ja. Sonst generell ist es ganz wichtig, dass man einzelne Pflanzen stehen lässt. Ja. Das ist für die Tiervielfalt ganz wichtig, weil einzelne Pflanzen, die stehen bleiben, auch über den Winter, das sind wichtige Winterhabitate für verschiedene Insekten. Und das muss man dann auch im Rahmen des Nahrungsnetzes sehen. Das sind wiederum Beute von anderen Tieren. Also das Nahrungsnetz muss man natürlich auch sehen.
Du hast ein bisschen was über das Grasen, Schutz vor dem Begrastwerden vorher gesprochen. Und ich habe dann im Kopf gleich gedacht, also ein Schaf wird und eine Ziege wird ja vom Pflanzenbestand einen anderen Einfluss haben wie ein Pferd oder ein Rind, oder?
Natürlich, also das sind große Unterschiede, deswegen generell ist immer ein Mischbesatz immer ganz günstig. Ziegen aus meiner Sicht sind ganz wichtig, weil Ziegen vor allem auch Sträucher regulieren. Also Ziegen, das haben wir jetzt gesehen, sowohl in Mooren sind das geeignet. Ich will da mit einer Kollegin, mit der Maria später mal ein Projekt machen, die fressen sogar den Faulbaum, der giftig ist in den Mooren. Sie schälen die Rinde ab. Das ist das ganz Wesentliche. Also wir haben zum Beispiel ein Problem, was Sträucher anbelangt. Viele Sträucher breiten sich durch Stockausschlag wieder aus. Das heißt, wenn ich es nur abschneide, kommt, wenn ich Antrieb abschneide, kommen Zähne nach. Ja? Der Vorteil von der Ziege ist, die Ziege schält die Rinde ab und dadurch wird dieser Stockausschlag verhindert. Deswegen sind Ziegen prädestiniert, Sträucher zurückzudrängen. Vor allem, jetzt komme ich wieder auf diese Magerweiden zurück. Auf Magerweiden dominieren vor allem Sträucher mit Dornen und Stacheln. Ich denke da an den Schlehdorn, ich denke an die Berberitze, ich denke an die Brombeere, den Weißdorn, die Wildrose. Die werden alle von den Ziegen angeknabbert. Mhm. Und deswegen ist eine Ziegenbeweidung eine ganz eine tolle Maßnahme, um eine zu starke Verstrauchung und Verbuschung zurückzudrängen.
Also bei dir geht es immer in der Argumentation, dass es nicht zuwächst sozusagen. Genau. Weil ja an sich könnte man jetzt sagen, wenn man das nur so oberflächlich hört, der Andreas Bonner will Biodiversität zerstören, indem er das mit der Ziegenzeug abgroßen lässt oder zurückdrängt. Also in dem Fall geht es darum, die Fläche offen zu halten, oder?
Ja.
Und Vielfalt und zu
natürlich
schaffen.
Natürlich. Allerdings, ich möchte schon sagen, einzelne Sträucher, das macht das Wesentliche von einer Magerweide aus. Einzelne Sträucher sind für die Tierwelt ganz wesentlich, aber auch für die Pflanzen. Ich habe schon am Anfang erwähnt, es gibt weideempfindliche Pflanzen und weidetolerante Pflanzen. Und diese Sträucher beispielsweise
schützen die Weide.
Schützen, genau. Mhm. Das sind Armenpflanzen, also in ihrem Schutz, das sind Refugien für weideempfindliche Pflanzen, die können sich dort halten. Aber vor allem auch im kleinen Maß sind einzelne Sträucher für Vögel wichtig, für Insekten wichtig. Und daher einzelne Sträucher sollte man unbedingt behalten oder auch Einzelbäume. Ich denke jetzt nur, da bin ich allerdings nicht der Spezialist, ich bin also kein Weidefachmann, aber Schattenspender, zum Beispiel Windschutz und so weiter, ist sehr wohl auch ein Thema.
Aber damit wir das mit den Tierarten abschließen, es kann durchaus auch eine Magerweide mit Rindern beweidet werden, mit Schafen beweidet werden, mit Pferden und auch mit Ziegen. Das,
natürlich.
Aber es muss einfach die Vielfalt
gewährleistet
sein.
Natürlich.
Mhm. Und kein Überbesatz.
Ja. Und Magerweide, natürlich kann ich nur extensiv Rinder dort.
Hochleistende Tiere tun sich schwer, weil die Futterqualität nicht passt und natürlich, weil sie auch nicht dementsprechend Nährstoffe aufnehmen können dann.
Natürlich.
Ja.
Also vielleicht nur abschließend noch, das ist einfach ein wesentliches Kennzeichen von den Magerweiden, ist einmal die Biodiversität, aber aus meiner Sicht sind sie auch für eine tiergerechte Ernährung und Haltung von gewissen, wir haben es schon erwähnt,
Aufzuchtrinder,
genau.
Extensivrassen.
Genau, sehr wichtig. Und daher, jetzt lehne ich mich ein bisschen weit hinaus, möglicherweise auch für die Erhaltung von seltenen Nutztierrassen wichtig, weil dazu brauche ich ja solche extensiv genutzte Flächen. Ja.
Wie siehst du die Chance, dass wir die Magerweiden wieder mehr etablieren könnten? Wie ist zurzeit überhaupt die Tendenz? Haben wir nur mehr wenige? Ist es zurückgegangen? Müssen wir wieder welche etablieren?
Ja, also da will ich zunächst einmal auf die Geschichte noch eingehen. Die Weiden, die Magerweiden, gibt es seit der Jungsteinzeit. Das heißt, Weiden gibt es seit 8000 Jahren seit etwa. Mhm. Die Mähwiesen, die klassischen Mähwiesen, gibt es erst seit dem Mittelalter. Ja? Mhm. Das heißt, der Steinzeit, oder man hat eigentlich ursprünglich, also die Weiden, das waren die. Ja. Das war ganz also, typisch.
Man hat wenig
das
heißt, Winterfutter gebraucht, oder wie war das genau. früher?
Naja, man hat früher die Tiere in den Wald getrieben, das war die klassische Waldweide, und man hat, wie der Mensch sesshaft geworden ist, hat schon die ersten Ackerflächen gegeben, und dann hat man später das Vieh dort noch auf diese Ackerflächen getrieben, ja. Mhm. So sind die Weiden entstanden. Wiesen, wie gesagt, zuerst waren das keine echten Wiesen. In der Bronzezeit hat es da nur so eine Art Sensen gegeben, mit denen hat man das abgeschlagen. Aber echte Wiesen, wie wir sie heute kennen, gibt es erst seit dem Mittelalter. Das heißt, Weiden haben einmal, und das ist meine Botschaft, eine kulturhistorische Bedeutung. Also noch einmal, Weiden gibt es seit 8000 Jahren. Mhm. Leider ist es so, dass die Entwicklung der Weiden, wenn wir uns die Zahlen anschauen, das gilt für Österreich, für ganz Mitteleuropa, flächenmäßig sehr stark zurückgehen. Ja? Ich finde das bedauerlich, weil Weiden große Bedeutung haben für die Gesellschaft, aber auch für die Landwirtschaft. Für die Gesellschaft zunächst einmal, sie beleben das Landschaftsbild, fördern dadurch indirekt, sage ich mal, die Gesundheit, das Wohlbefinden der Menschen. Man fühlt sich dort wohl. Sie sind auch, glaube ich, wichtig für die Gesellschaft, weil ich mich mit einer Landschaft, wo es auch Weiden gibt, identifiziere. Mhm. Ja?
Und also, dann auch mit der Landwirtschaft, die dort betrieben wird.
Das ist jetzt das Nächste. Und für die Landwirtschaft ist es wichtig, weil wir sind jetzt zurzeit nicht nur wir haben nicht nur eine Klimakrise, wir haben auch eine Biodiversitätskrise, beziehungsweise die Biodiversität nimmt ab. Und da leisten Magerweiden einen wichtigen Beitrag. Also Magerweiden sind einfach durch eine hohe Biodiversität gekennzeichnet. Und das ist aus meiner Sicht für die Imagepflege der Landwirtschaft sehr wichtig. Das ist aktiver Naturschutz. Mhm. Also wenn wir Magerweiden erhalten, wenn wir diese fördern, betreiben wir aktiven Naturschutz und wir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität, zum Biodiversitätsschutz. Und deswegen dient es eben der Imagepflege der Landwirtschaft und man sollte vielleicht auch in der Agrarpolitik das ein bisschen stärker berücksichtigen. Wir reden ja von einer multifunktionalen Landwirtschaft. Da geht es jetzt weniger um Erzeugung von Lebensmitteln. Natürlich, das ist der nächste, das kommt auch noch dazu, Bewirtschaftung und Pflege. Das ist Bewirtschaftung. Aus meiner Sicht sollte an oberster Stelle die Bewirtschaftung stehen. Ich sollte die Biodiversität nutzen, ja? Mhm. Nutzen. Mhm. Also, das ist Nutzen von Biodiversität, Erhalten von Biodiversität, und daher aus meiner Sicht so wichtig.
Jetzt habe ich eine Spezialfrage. Man sieht ja teilweise Umweltprojekte, wo NGOs Flächen aufkaufen und diese Flächen werden dann eher nicht beweidet, außer Nutzung gestellt. Wie siehst du das? Teilweise macht es vielleicht Sinn, weil man sagt, okay, die Vögel, die dort brüten, brauchen Ruhebereiche, damit sie die Brut aufbringen.
Das teile ich so nicht. Also eine Landschaft ist dann wertvoll aus der Sicht des Naturschutzes, wenn ein hohes Nutzungsmosaik entsteht. Also
auch in der Fläche.
Auch in der Fläche. Ja, auch vor allem auch in der Fläche. Also ich brauche unterschiedlich intensiv bewirtschaftete Flächen, weil die einzelnen Tiere in unterschiedlichen Altersstadien unterschiedliche Lebensansprüche stellen. Man kann es nie einem Tierart, also es gibt immer Gewinner und Verlierer durch eine Maßnahme, aber wenn ich eine Nutzungsvielfalt habe, eine Bewirtschaftungsvielfalt habe, dann habe ich ein Maximum an Artenreichtum. Es gehört also ein unterschiedlich intensiv bewirtschaftete Flächen, natürlich auch einzelne Brachflächen, ja, aber es muss ein ausgewogenes Verhältnis sein. Es müssen die Lebensräume vernetzt sein. Das ist optimal für die Biodiversität.
Das heißt, wenn ich jetzt eine größere Fläche habe, das ist sozusagen eine Rotationsweide, mache, wo ich langsam weitergehe und dann habe ich ja da intensiver genutzt, aktuell, dafür ist dort schon wieder ein bisschen höher.
Richtig.
Natürlich kann es im Einzelfall auf dieser Fläche für das Tier, das dort jetzt gerade brütet, ein Nachteil sein, aber in Summe auf der Gesamtfläche schaffe ich Vielfalt.
Richtig.
Das ist die Botschaft, oder?
Genau, vollkommen richtig. Ja. Mhm.
Dann habe ich das richtig verstanden.
Ja.
Gibt es aus deiner Sicht Möglichkeiten, intensiv übernutzte Flächen wieder oder auch unternutzte Flächen wieder in das Optimum zu bringen?
Na natürlich, also wenn ich einmal übernutzte Flächen habe, ist einmal logisch, dass ich einmal die Weideintensität zurücknehme. Wenn das sehr stark gedüngt worden ist, dass ich einmal nicht dünge, allerdings die Aushagerung geht sehr langsam vor
dass
sich.
Dass ich vielleicht dann schon noch Futter ernte über diese Zeit und es wegbringe und
natürlich
nicht so intensiv dünge.
Genau, genau. Also ich muss zuerst die Biomasseentfernung Entnahme muss ich aufrechterhalten, damit ich Entzüge habe. Und erst später muss ich dann mit der Intensität, mit der Schnitthäufigkeit, mit der Beweidungsintensität zurückgehen.
Könnte ich dann auch mit Saatgut das ein bisschen begleiten, dass ich sage, okay,
ja,
ich hole mir von wertvollen Flächen Saatgut. Oder es gibt auch Saatgut mit Biodiversitätsstandard, dass ich das dann ausbringe, wenn es einmal ausgehagert ist.
Natürlich,
oder?
Ja. Mhm. Aber was Saatgut anbelangt, vielleicht noch ein Wort. Auch da ist die Weide so wichtig und da kommt es auf Tierarten und Rassen an. Mit den Tieren werden ja auch Samen vertragen. Und da sind zum Beispiel die Schafe extrem wichtig, weil sie ein langes Fell haben. Und man weiß, dass Schafe eben als Samentransporteure ganz wichtig sind. Mhm. Und wenn ich jetzt dann auf den Rassen eingehe, nochmal, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber Hochlandrinder zum Beispiel sind extrem wichtig auch. Die haben auch ein langes Fell und können daher Samen besser transportieren, also als Tierrassen, die ein glattes Fell haben. Mhm. Also Tiere sind für den Samentransfer auch ganz, ganz wichtig. Und daher war es zum Beispiel für die Biodiversität auch wichtig, dass die Tiere in verschiedenen Koppeln sind, in verschiedenen Höhenlagen sind, weil sie dadurch, also Samen werden in erster Linie durch den Wind vertragen, aber auch durch Tiere.
Okay. Andreas, in unserer Forschung machen wir sehr viel zur Weidehaltung auch. Wo glaubst du, geht die Richtung hin? Wo können wir unterstützen, dass wir in Zukunft wieder Magerweiden haben, noch mehr haben, aufbauen können?
Naja, wir brauchen die entsprechenden Tierarten und Tierrassen.
Und wir brauchen das Wissen auch bei den Bäuerinnen und Bauern.
Und das Wissen, ja.
Okay.
Darf ich vielleicht etwas noch ergänzen? Das war mir auch wichtig. Was können die Bäuerinnen und die Bauern noch tun, um die Biodiversität auf Magerweiden zu steigern? Ich meine, das eine ist einmal im pflanzlichen Bereich, aber ich will jetzt dann auch noch den tierischen Bereich erwähnen. Da ist es wichtig, dass man Strukturelemente schafft oder erhält. Strukturelemente, ich habe schon erwähnt, es wären Einzelbäume, Einzelsträucher. Das ist ein Strukturelement, war ein Lesestein, Steinhaufen, Trockenmauern, Totholz, Astholz, dass man einen Baumstumpf, dass man das alles belässt, dass man zum Beispiel einen Holzzaun verwendet, dass man beispielsweise am Weiderand eine Hecke anpflanzt, beziehungsweise erhält eine Baumreihe. Also es ist ganz wichtig, dass wir diese Strukturelemente schaffen und erhalten. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, ich rede jetzt nur von Magerweiden, dass wir zum Beispiel Geländekorrekturen planieren unterlassen, weil ein Buckel und eine Mulde, dort können ganz andere Pflanzen und Tiere leben, dass man nicht planiert. Ja? Das ist eine weitere wichtige Maßnahme. Also das Relief erhalten, Strukturelemente schaffen, das sind weitere wichtige Maßnahmen, vor allem aus zoologischer Sicht.
Gut, danke Andreas, dass du uns auf die Weiden mitgenommen hast in den extensiven Bereich, dass du uns auch erklärt hast, wie wichtig diese für Österreich sind, aber auch international. dass wir dort sehr viel Biodiversität vorfinden, das mit dem Regenwald mithalten kann oder sogar teilweise überschreitet auf kleiner Fläche. Und wichtig ist, dass unsere Bäuerinnen und Bauern diese Flächen erhalten.
Genau, darf ich das als Abschluss noch nehmen aus meiner Sicht? Ich möchte mich wirklich bei allen Bäuerinnen und Bauern bedanken, die noch Magerweiden nutzen bzw. bewirtschaften.
Pflegen, erhalten, Arbeit
hineinstecken, weil das ist aktiver Naturschutz. Das ist ein wichtiger Beitrag für die Erhaltung des Landschaftsbildes. Das sind wirklich ganz, ganz wichtige Aufgaben und dafür bin ich sehr dankbar.
Ja, wir hoffen, dass die Gesellschaft das auch wertschätzt, genau, und über einen guten Produktpreis und
richtig,
auch die Ausgleichszahlungen sozusagen, genau, für dieses Produkt Biodiversität, genau, auch kommen.
Genau, das war dann die Konsequenz daraus, ja.
Danke, Andreas, für den interessanten Podcast mit dir. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zusehen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen würden und wenn Sie das nächste Mal auch wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören bei AgrarScience Wissen Kompakt, der Habe-Lieferant bei Gumpenstein. Raumberg Gumpenstein.